Der Titel von meiner Predigt heisst In Your Face. Das ist Englisch und heisst In Dein Gesicht. Es ist eigentlich grammatikalisch nicht ganz richtig, weil es heisst Into Your Face. Aber das ist jetzt egal. Das ist mehr Jugendslang, oder? In Your Face. Es ist so ein Slangausdruck für Direktheit. Könnte man es umschreiben. Und es geht mir nicht um Provokation in dieser Predigt, sondern es geht darum, dass ich Freude habe, wie direkt manchmal die Bibel in unser Leben hineinredet. Obwohl sie schon so lange her ist, dass sie geschrieben worden ist. Und wir schauen ein paar Beispiele an. Und zwar am Beispiel vom Buch von den Sprüchen. Das ist eigentlich, ich habe mir mal Gedanken gemacht über den Titel von diesem Buch in der Bibel. Sprüche. Ist jetzt nicht gerade der Überschwang von Kreativität, oder? Sprüche. Aber es ist in dem Sinne einfach das, was drin ist. Es sind einfach jenste Sprüche. Überhaupt nicht thematisch geordnet für einen ordnungsliebenden Menschen wie mich. Eine totale Katastrophe. Aber trotzdem ist das Buch von der Bibel, wo Gott anscheinend wichtig gefunden hat, dass das uns überliefert worden ist bis in die heutige Zeit. Das Buch von der Sprüche, geschrieben vom König Salomo, Sohn von König David, wo regiert hat in Israel von 971 bis 931 vor Christus. Also ungefähr 3000 Jahre alte Sprüche begegnen uns da. Und was wir machen ist folgendes. Weil ich glaube, dass es so ist, dass die Sprüche sehr direkt in unser Leben hineinreden, sehr modern sind, obwohl sie so alt sind, machen wir folgendes. Ich habe 3 Themen rausgegriffen aus diesen vielen Themen, die hier angesprochen werden, wo wir alle irgendwann mal in unserem Leben begegnet sind oder begegnen werden. Und dann am Anfang tue ich 4 oder 5 Sprüche euch hinterher projizieren und es steht nicht, wo sie stehen. Gewisse sind aus dem Buch der Sprüche, gewisse sind moderne Zitate von irgendwelchen bekannten Leuten, gewisse sind Erfindungen von mir. Also, und dann tun wir abstimmen. Das heisst, ich lese einen vor und dann machen wir eine Abstimmung. Steht der in der Bibel oder nicht? Sind wir parat? Gut. Also das erste Thema ist eines der Hauptthemen überhaupt in den Sprüchen, nämlich Weisheit, Lernen. Genau, ich habe es mal genannt, Lernen und Weisheit. Kannst du mir mal die Sprüche bringen? Also, fangen wir mal beim ersten an. Lieber einer Bärin begegnen, der man die Jungen geraubt hat, als einem Dummen, der nur Unsinn im Kopf hat. Wer denkt, das steht in der Bibel? Okay. Gut, zweite. Nur die Weisesten und die Dümmsten können sich nicht ändern. Wer denkt, das steht in der Bibel? Okay. Okay, Entschuldigung. Also, ich gebe immer circa 15 Sekunden Zeit und nachher könnt ihr entscheiden. Der dritte. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Lebensweisheit und Selbstbeherrschung ab. Wie aus der Kanone geschossen. Ne? Ja. Okay. Der vierte. Gott, gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Bibel oder nicht Bibel? Das ist hier die Frage. Wer denkt, er ist in der Bibel? Ein paar Unentschlossene ziehen die Hand wieder zurück, nachdem sie gesehen haben, dass viele auch sie zurückgezogen haben. Und der fünfte, die Dummheit der Jugend führt zur Weisheit des Alters. Okay. Okay, gut. Machen wir die Auflösung, Sandy. Also der Konfuzius, das war ein östlicher Philosoph. Ich weiß nicht genau, weiss jemand, wenn der gelebt hat. Irgendwie so, gemeint, bei 1000 nach Christus. So. Der erste und der dritte stehen tatsächlich in der Bibel. Der vierte ist von Reinhold Niebuhr. Das ist ein Theologe vom 20. Jahrhundert. Genau. Ist auch ein guter Spruch, aber steht nicht in der Bibel. Und der letzte ist wirklich einfach dumm, weil das stimmt überhaupt nicht. Das muss nicht unbedingt dazu führen, oder? Das ist mich zum euch verwirren, aber ihr habt euch nicht verwirren. Ist gut. Die Weisheit, wenn wir hier sehen, im dritten Spruch, dann sehen wir, das ist ganz am Anfang von dem Buch von der Sprüche. Und das könnte man auch so ein bisschen sagen, der Vers ist eigentlich wie das Programm von dem ganzen Buch. Heißt nämlich, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Oder in einer anderen Übersetzung heißt, alle Weisheit beginnt damit, mit der Furcht des Herrn. Ehrfurcht vor dem Herrn. Und ich habe mir mal überlegt, was gibt es alles für Wege zur Weisheit? Haben wir mal ein bisschen im Buddhismus umgeschaut. Im Buddhismus ist es so, dass wenn du immer mehr dein Leiden überwindest, immer mehr dein Leiden abtötest, wirst du weiser. Wirst du gelassener. Wirst du schlussendlich so gelassen, dass du dich in nichts auflösest. Nirvana. Das ist ein Weg zur Weisheit, wenn der Buddha vorgeschlagen hat. Oder geht es darum, dass man sich selber findet, dass man auf die eigene innere Stimme gehört, dass man die positiven Energien, die in einem sind, kann bündeln kann, damit sie zur Weisheit führen, wie es zum Beispiel in esoterischen Richtungen der Fall ist. Das sind alles Wege zur Weisheit. Und es gibt auch Leute, die viele antike Philosophen studieren, Platon, Sokrates, Aristoteles und so weiter. Und die Antwort, die diese Leute geben, und das waren wirklich weise Antworten, muss ich sagen, die adaptieren auf ihr Leben und sagen, wenn ich nach diesen Richtlinien lebe, dann werde ich ein weiser Mensch. Die Bibel sagt, schlussendlich fängt es einfach damit an, dass du Ehrfurcht hast vor Gott. Dass du sozusagen Weisheit kommt nicht von dort, dass du alles weißt. Hat nicht zwei S, oder? Weisheit. Sondern es geht darum, dass wir unsere Knie beugen. Vor Gott. Da fängt Weisheit an. Und Weisheit, wie das im zweiten Teil von dem Vers heisst, hat viel mit Lebensweisheit und Selbstbeherrschung zu tun. Im Buch der Sprüche geht es immer wieder um diese beiden Sachen. Wie verhalte ich mich? Und wie kann ich mich zurückhalten, könnte man sagen. Selber beherrschen. Okay, so viel zu dem Thema. Lernen und Weisheit. Das zweite Thema, Umgang mit Worten. Erster Satz. Sogar einen Dummkopf könnte man für klug halten, wenn er sich nicht durch seine eigenen Worte verraten würde. Leset ihn nochmal für euch und dann was denkt ihr? Okay. Zweite. Man braucht 2 Jahre, um sprechen zu lernen und 50, um schweigen zu lernen. Was denkt ihr? Nein. Warum gerade nein? Also ich meine, gib ihm eine Chance. Gut, dritter Vers. Also stimmt noch ab. Wer denkt, der ist in der Bibel? Okay, gut. Das ist zu offensichtlich. Wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale, so ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Okay. Ein paar. Und vierte, mit bösen Worten, die man ungesagt hinunterschluckt, hat sich noch niemand den Magen verdorben. Wer denkt, das steht in der Bibel? Okay, gut. Wir gehen zu der Auflösung. Also, es sind ziemlich gut. Das ist Ernest Hemingway ist der zweite. Der vierte ist von Winston Churchill. Der hat auch noch andere gute Sprüche auf Lager gehabt. Zum Beispiel, Sport ist Mord. Aber er hat auch gute Sprüche auf Lager gehabt wie der. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum relativ häufig bis jetzt schon das Wort Dummkopf vorkommt, das ist, weil es relativ häufig im Buch der Sprüche vorkommt. In der alten Übersetzung heisst es dann der Tor oder der Narr. Aber ich dachte, das ist fast zu offensichtlich, wenn ich Narr oder Tor schreibe. Oder dann habe ich den Dummkopf genommen, wie es in den meisten modernen Übersetzungen heisst. Und ein Dummkopf ist immer einer, der sich nicht nach dem richtet, was Gott meint. Sondern der einfach gerade das macht, was ihm gerade in den Sinn kommt. Oder gerade extra das Gegenteil macht, als das, was er weiss, dass die Ehrfurcht vor Gott von ihm wird verlangen. Und jetzt im Speziellen der Umgang mit Worten. Da sieht man durch das ganze Buch der Sprüche, das ist eng gekoppelt mit der Weisheit. Zuerst denken, dann reden. Das ist auch einer der Sprüche. Weil Worte haben Macht. Worte können zerstören und aufbauen. Das ist noch krass. Du kannst nach einem Gespräch am Boden zerstört heimgehen oder du kannst völlig beschwingt heimgehen. Und einzig und allein das, was der andere dir gesagt hat, war ausschlaggebend gewesen, wie du heimgehst. Klar kommt es auch noch darauf an, wie du es auffassest, wie du es aufnimmst. Aber schlussendlich haben Worte eine enorme Macht. Sie können entmutigen und ermutigen. Worte können zum Teil ein Leben lang haften bleiben. Nur etwas, was dir jemand gesagt hat. Es gibt Menschen, denen hat ihr Vater gesagt, ja, aus dir wird nie etwas, oder du bringst so nichts, oder du bist für nichts. Und das Leben lang bleibt es da drin. Worte haben gewaltige Macht. Und da gibt es andere Worte, die sagst, der schreibt keine Bücher darüber, und das ist manchmal auch gut so, oder? Und Jesus hat mal gesagt, in Matthäus 15, nicht was ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn unrein, sondern das, was er von sich gibt. Die bösen Worte, die ein Mensch von sich gibt, kommen aus seinem Herzen und nur sie lassen ihn unrein werden. Dazu mal sind die Juden davon ausgegangen, dass es darauf ankommt, was isst du? Nur die reinen Speisen dürfen wir essen, die unreinen müssen wir lassen. Jesus hat gesagt, es kommt nicht darauf an, was für Speisen wir essen, was für Essen wir essen, sondern es kommt darauf an, was kommt. Er sagt dort, das geht sowieso durch und nachher raus, oder? Sondern das, was oben wieder rauskommt. Also, ja, nicht das Essen, sondern ich meine das Wort, oder? Das ist das Entscheidende. Das macht dich unrein. Wenn die Worte unrein sind, die hier rauskommen, dann bist du unrein. Nicht, wenn du etwas Falsches isst. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Impulse aus dem Buch der Sprüche für uns einfach aufnehmen und als Gemeinschaft uns achten darauf, dass wir unsere Worte gebrauchen, dass wir einander ermutigen. Dass wenn wir einander hinweisen auf Sachen, die wir nicht okay finden, dass wir es in Liebe tun. Wenn wir über jemanden gut denken, dass wir es ihm auch sagen. Weil oft ertappe ich mich dabei, dass ich über jemanden gut denke, aber irgendwie, das sagst du gar nicht, oder? Ja. Und wenn wir Komplimente geben, dass wir echte und ehrliche Komplimente geben. Nicht so geheucheltes Gesäusel, sondern echte und ehrliche Komplimente. Ich glaube, das sind so kleine Details, aber schlussendlich formen sie und gestalten sie unser Leben und sie formen und gestalten unsere Gemeinschaft, wie wir miteinander sind. Und Jesus hat einmal gesagt, im Matthäus 12, 36, ich sage euch, am Tag des Gerichts müsst ihr euch für jedes böse Wort, das ihr sagt, verantworten. Wir können meinen, er will uns Angst machen damit. So im Sinne von, pass nur auf, Bürstli! Alles, was du Böses sagst, musst du dich dafür verantworten. Aber ich glaube nicht, dass er uns Angst machen damit. Er will uns einfach die Realität vor Augen führen. Ich glaube, es wäre fies von ihm, wenn er uns das nicht gesagt hat. Und wir dann schlussendlich im letzten Gericht auftauchen und merken, alter Schwede, da musst du wirklich für alles gerade stehen, was du gesagt hast, oder? Ich glaube, Jesus hat durch das seine Liebe zu uns gezeigt. Dass wir für jedes böse Wort Verantwortung werden ablegen. Aber wichtig ist auch, für jedes böse Wort können wir auch Vergebung empfangen von ihm. Das ist wichtig. Wenn wir es ihm bekennen, dann vergibt er es uns gern. Und er reinigt uns sogar von allem dem Unrein, wo aus uns rausgekommen ist. Und ich glaube, dass das mega wichtig ist, gerade für uns als eine Gemeinschaft, dass wir ein Wort eigentlich nur zu den Leuten sagen, wo sie auch etwas sagen. Getratschen und geklatschen und so Zeugs hat eigentlich in einer christlichen Gemeinde keinen Platz. Da müssen wir uns alle an der Nase nehmen. Alle zusammen. Das ist wirklich mega, mega wichtig. Weil wenn es irgendeinen Ort gibt auf diesem Planet, wo man sich sicher fühlen kann, dass nicht hintendurch über einem schlecht geredet wird, dann muss es die christliche Gemeinde sein. Ich glaube, das ist mega wichtig. Und wir haben alle, also ich weiss von mir, und wir haben alle schon viel versagt auf diesem Bereich. Dann machen wir da einen neuen Anfang. Hören wir auf mit hintendurch reden und geklatschen und tratschen übereinander. Das bringt rein gar nichts, nur Zerstörung. Und Misstrauen und ich habe schon gewusst, dass der so ist. Und so. Das ist eigentlich ein Appell von mir und wie gesagt, jeder nehme sich selber an seiner eigenen Nase. Das ist kein Spruch aus der Sprüche, sondern ein Spruch von mir. Und wir können auch mal einander darauf aufmerksam machen. Das schadet nichts. Oder wir können, wenn jemand uns etwas erzählt, was uns eigentlich gar nicht angeht, sagen, mich gar nicht an, bitte erzähl mir es nicht. Umgang mit Worten. Da gibt es noch viel dazu zu sagen, aber wir lassen es mal bei dem. Und das dritte sehr interessante Thema, das sehr häufig in den Sprüchen vorkommt, ist Alkoholkonsum. Sehr interessant. Das Erste. Ein Biertrinker wird unangenehm laut und ein Weinsäufer redet Blödsinn. Wer sich betrinkt, ist unvernünftig. Wer denkt, dass der in der Bibel steht? Okay. Zweitens. Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel. Es löst Ehen, Freundschaften und Gehirne. Also, wie du mich einschätzt, ist ja schon... Gut, wer denkt, das ist in der Bibel? Okay. Dritter Spruch. Man muss mich geschlagen haben, sagst du. Aber es hat mir nicht wehgetan. Ich bin verprügelt worden, aber ich habe nichts davon gemerkt. Wann wache ich endlich aus meinem Rausch auf? Ich brauche wieder ein Glas Wein. Wer denkt, dass das in der Bibel steht? Okay. Vierter Spruch. Der Betrunkene sagt, was der Nüchterne denkt. Wer denkt, dass das in der Bibel steht? Okay. Fünfte. Menschen, die ihre Sorgen im Alkohol zu ertränken suchen, sollten bedenken, dass Sorgen schwimmen können. Also, du darfst nicht nur eine Stimme abgeben für alle fünf. Nein. Wer denkt, dass der in der Bibel steht? Okay, gut. Gehen wir mal zur Auflösung. Bietet einige Überraschungen. Ann Landers ist übrigens so aus einer ist so eine Kolumne aus einer amerikanischen Zeitung, aus der New York Times, glaube ich, die sich über Jahrzehnte hineingezogen hat. Die heisst nicht so, die Frau, aber die hat sich so genannt. Genau. Franz Kern, keine Ahnung, wer da ist, habe ich irgendwann aufgeschnappt. Genau. Umgang mit Alkohol. Also der Alkohol, man sieht, hat schon genau den gleichen Einfluss gehabt auf die Menschen, vor 3000 Jahren, wie er auch heute hat. Und ich habe probiert mal die Grundaussage, die Bibel zum Alkohol hat, irgendwie zusammenzufassen. Und ich habe sie so zusammengefasst. Alkohol ist gut, zu viel Alkohol ist dämlich. Das ist meine Zusammenfassung. Es geht natürlich noch tiefer, aber es geht mir nicht darum, mit dem zu sagen, dass wir abstinent leben sollen, dass wir den Alkohol sollen, verkaufen, den wir daheim haben, oder fortleeren und so weiter. Sondern, dass wir einen vernünftigen Umgang mit dem Alkohol haben. Und nicht nur primär um unseren Willen, sondern auch wegen den Menschen um uns herum. Einmal in meinem Umfeld kenne ich Kinder, die ganz alles andere als einen gesunden Umgang haben mit Alkohol. Ich meine jetzt nicht da, sondern Stego hat sich gerade selber denunziert. Und ich glaube, wir können ein Vorbild sein für Menschen um uns herum, mit einem vernünftigen Umgang mit Alkohol. Und es ist jetzt das Hauptthema von der Sprüche. Aber es ist erstaunlich oft das Thema. Und darum habe ich gedacht, ich nehme es hier auch rein. Ich habe keine statistische Untersuchung gemacht, wie oft ein Spruch kommt, aber es ist erstaunlich viel. Und ich tue das jetzt einfach behaupten. Ich glaube, dass viele froh wären, wenn sie jemanden in ihrer Umgebung hätten, der den Mut hat, einen vernünftigen Umgang mit dem Alkohol zu leben. Ich erinnere mich an die Zeit im Militär, wo man in den Ausgang gegangen ist. Und klar haben sie gewusst, irgendwie, ich bin Pfarrer, oder? Der besauft sich sicher nicht und so. Aber trotzdem mag ich mich an zwei, drei Gespräche erinnern, wo Leute nachher natürlich im Stillen, im Versteckten zu mir gekommen sind, oder? Damit es niemand anders sieht. Und mir gesagt haben, dass es ihnen geholfen hat, dass ich irgendwie mich nicht betrunken habe. Weil sie haben dann gedacht, ja, wenn ich der Einzige bin, der sich nicht betrinkt, im Ausgang, im Militär. Im Ausgang, im Militär, wo sich jeder betrinkt, oder? Wenn ich nicht durch gewesen wäre, dann hätte er den Mut nicht gehabt. Und er ist eigentlich sonst, hat man das Gefühl, ein selbstbewusster Typ, der sich auch mal getraut, etwas gegen die anderen zu sagen. Und ich glaube einfach, wir können alle für die Menschen um uns herum in dem Sinne ein Vorbild sein. Ein Vorbild ist vielleicht ein bisschen gross, aber vielleicht einfach ein Hinweis, dass es auch einen vernünftigen Weg gibt. So viel zu dem. Das sind jetzt eigentlich nur drei Themen gewesen, wie ich gesagt habe, von vielen anderen. Und ich wollte die Abstimmung, das Abstimmungszeug machen, um uns auch wirklich zu zeigen, wie direkt die Bibel kann in unser Leben hineinreden. Und wenn es mir gelungen ist, dann freue ich mich. Wenn nicht, lesen wir das Buch der Sprüche. Dann haben wir noch mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einander ermutigen, wenn Gott zu uns redet durch die Bibel, durch sein Wort. Wir haben sicher schon jede Sache gehabt, wo wir von irgendetwas angesprochen waren. Vielleicht war es auch nur etwas sehr Kleines. Geben wir das weiter. Behalten wir es nicht für uns. Geben wir es weiter. Dass wir gegenseitig ermutigt werden können. Ja. Das ist alles.